Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Das wird ja regelmäßig und immer wieder gefordert, dass die Architektur mutiger werden sollte, dass Architekten mehr wagen sollten. Eine Forderung, die, wie ich finde, in Berlin, der Stadt, in der ich zu Hause bin, leider auf ziemlich taube Ohren zu treffen scheint, wenn man sich mal das Gesamtbild neuerer Architektur anschaut. Die Frage ist aber natürlich immer, was ist das eigentlich, Mut in der Architektur? Wie sieht das aus, wenn Architekten groß denken? Und wie lässt sich mutige Architektur auch fördern? Darüber spreche ich jetzt mit Niklas Mark, Architekt und Architekturkritiker bei der FAZ. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Ja, vielleicht erstmal Ihre Meinung zu dieser These. Sehen Sie das auch so? Braucht es mehr Mut in der Architektur? Gibt es das derzeit zu wenig?
Ich denke, das kann man schon sagen. Wir haben im Moment eine Situation, in der das Bauen eher von Angst geprägt ist. Die Regierung hat, was ja sinnvoll ist, den sehr ehrgeizigen Plan, in relativ kurzer Zeit 400.000 Wohnungen zu bauen. Und natürlich fragen sich alle, die das bauen müssen, wie sollen wir denn das schaffen in der Zeit mit dem Budget? Es soll bezahlbares Wohnen werden. Gleichzeitig wissen wir ja, dass man aufgrund des Klimawandels nicht mehr so bauen wird können, wie man es bisher gemacht hat. Mit Beton, was enormen Ressourcenverbrauch bedeutet. Die Betonproduktion ist ja allein schon heute ein Riesenprozentsatz der klimaschädlichen Gase. Und das ist natürlich die Frage, wie sollen wir das alles schaffen? Das heißt, das Bauen ist eher von Ängsten, von Unsicherheiten geprägt. Und da braucht man tatsächlich mehr als je eigentlich eine neue Form von Mut und ganz neuen Konzepten.
Wie würden Sie denn mutige Architektur beschreiben? Also was ist mutige Architektur und was wären mutige Architekten?
Ich glaube, ein Gebäude kann immer nur so mutig sein, wie der Auftraggeber mutig ist. Ein mutiger Architekt alleine bringt nichts. Der produziert nur mutige Zeichnungen. Es ist ja eigentlich so, dass gute Architektur immer eine Ermutigung ist. Eine Erkenntnis, dass man ein Gebäude sieht und denkt, aha, so kann ich auch leben und so könnte mein Leben ganz anders aussehen. Bei allen guten Gebäuden ist das der Fall. Man geht rein und denkt sich, ach so, so kann man das auch machen. Und da gibt es natürlich ein paar wunderbare Beispiele, auch aus der jüngeren Zeit. Man hat sich ja lange zum Beispiel gefragt, was sollen wir mit diesen ganzen riesigen, schrecklichen Plattenbauten machen, die es ja nicht nur in der DDR gab, sondern in ganz Europa. Hochhausregale, die man nicht alle abreißen kann, die wurden dann bunt angemalt, damit sie lustiger aussehen. Das war nicht so mutig. Und dann kamen die Architekten Lacaton-Vassal aus Frankreich, die sich gesagt haben, was wäre denn, wenn wir nur die Fassaden dieser schrecklichen Gebäude abnehmen und riesige, verglaste Wintergärten da vorstellen. Das hat den Vorteil, dass die im Plattenbau lange lebenden Menschen, die ja trotz der hässlichen Architektur sowas wie eine Dorfcommunity gebildet haben, dort wohnen bleiben können, also die sozialen Strukturen erhalten bleiben und plötzlich jede Wohnung statt so einem kleinen traurigen Kastenfenster einen riesigen verglasten Wintergarten hat, mehr Raum und dieses Gebäude dann relativ unaufwendig von einem ästhetischen und sozialen Problemfall in ein fast luxuriös aussehendes Haus verwandelt werden kann.
Also in dem Fall ist Mut dann auch mal, die Gegenwart irgendwie auszuhalten und vielleicht sich selbst so als Kreateur ein bisschen zurückzunehmen und eher so minimalinvasiv zu arbeiten und zu gucken, wie können wir gutes Leben gestalten eigentlich, ja?
Das stimmt. Und ich glaube auch, dass es eigentlich eine tolle Zeit für Architekten ist, die Lust daran haben, Sachen umzudenken. Denn wir sind, was glaube ich vielen gar nicht richtig bewusst ist, in der größten Krise, im größten Umbruch der Stadt seit Beginn der Moderne. Denn die Moderne hat eigentlich ihre Städte um Produktionsstätten herum gebaut. Die moderne Metropole wurde um Fabriken herum errichtet. Die riesigen Arbeiterwohnviertel waren gebaut worden, um die Arbeiter in der Nähe der Fabriken unterzubringen. Nach 1945, als die sogenannte Dienstleistungsgesellschaft das Ruder übernahm, hat man Büroviertel gebaut mit Hochhaustürmen und dann pendelten die Angestellten aus den Vorstädten meistens mit dem Auto morgens in diese Türme. Und wenn es jetzt so ist, dass durch die Digitalisierung sich das Arbeiten verändert, dass man viel mehr von zu Hause arbeiten wird und dass man auch nicht mehr so einkauft wie früher in Einkaufspassagen und Malls, dann sind die ganzen großen Strukturen, die bisher die Städte geprägt haben, Einkaufszentren, Postämter, leider auch Kinos, weil die Leute alle nur noch Netflix gucken, und aber auch Bürotürme plötzlich leer. Und in dieser Situation des radikalen Umbruchs muss man die Stadt neu erfinden, kann man auch, und man kann sich fragen, was machen wir denn mit den Shopping-Malls, was machen wir mit den Einkaufszentren, wie kann man die umbauen und was kann da stattfinden? Auch das erfordert, wenn Sie so wollen, einigen Mut im Umdenken.
Was Sie ja gerade ansprechen, ist im Grunde genommen auch ein Blick auf das Größere, nicht nur auf das einzelne Gebäude, sondern im Grunde genommen auch auf ein Umdenken der Stadt. Das war ja in den 60er Jahren ein weit verbreitetes Phänomen, dass man sich wirklich auch an so radikale Stadtutopien gemacht hat, irgendwie Green Cities, Underwater Cities, Walking Cities, wie auch immer. Man hat ja das Gefühl, diese Zeit der großen Utopien für die Städte ist so ein bisschen vorbei. Braucht es die vielleicht wieder? Braucht man so eine Art von Mut für die heutige Zeit?
Es gab ja eine Utopiefeindlichkeit in der Architektur, die man auch ein bisschen verstehen kann. Denn die großen Reißbrettvisionen der Moderne, wo ein Stadtplaner sagt, ich entwerfe hier für 200.000 Leute an meinem Reißbrett eine Stadt und in den Kisten wohnen die Leute nachher, das war auf eine Weise funktional, die dazu geführt hat, dass die Leute wirklich auch in Wohnregalen untergebracht wurden und keine stadträumlichen Erlebnisse, kein soziales Leben mehr hatten. Das kennen wir ja aus diesen Reißbrettvorstädten. Deswegen gab es ja eigentlich einen Generalverdacht gegen die Utopie, gegen den Mut des Planers, der auch verständlich war. Jetzt hat man, glaube ich, auch eher zu wenig davon. Man sollte sich diese 60er-Jahre-Utopien anschauen. Da gibt es aber verschiedene. Es gibt künstlerische Fantasien, zum Beispiel die Walking Cities. Das waren ganze Städte, die Beine hatten und durch die Wüste liefen. Das waren eigentlich Science-Fiction-Utopien und überdrehte Kunstwerke. Und auch heute gibt es wieder so etwas, wo man sagt, als Künstler kondensiert man einen Diskurs auf eine schrille These, die sehr eindrucksvoll ist. Liam Young, ein Architekt und Künstler, der in Los Angeles arbeitet, hat gerade einen sehr beeindruckenden Film über eine fiktive Stadt, die Planet City, hergestellt, wo die These ist, was wäre denn, wenn wir den Planeten retten, indem wir alle Menschen an einem Ort ballen und den Rest der Erde der Natur zurückgeben. Und diese eine City, in der dann 10 Milliarden leben, die heißt Planet City, das ist eigentlich eine wunderschön animierte Science-Fiction-Utopie, die auf diese Notwendigkeit, große Naturräume zu schützen, hinweist, aber natürlich kein ernstzunehmender Vorschlag, wie man in Zukunft bauen soll. Es gab aber in den 60er Jahren natürlich auch wirklich konkrete Utopien, zum Beispiel die Architektin René Gajustel, die jetzt hochbetagt mit 93 noch in Paris lebt, in ihrem Gebäude, hat durchgesetzt in Ivry-sur-Seine, einem Vorort von Paris, dass man statt Hochhausregale zu bauen, pyramidenartige Häuser baut, wo auf diesen Schrägen jedes Apartment, und das ist sozialer Wohnungsbau, einen Garten mit bis zu 50 Quadratmetern hat. Und im Bauch dieser Pyramide befinden sich Gemeinschaftsräume, eine Einkaufsstraße. Das war eine sehr mutige und sehr radikale Umsetzung einer Utopie, die aus dem Gefühl geboren wurde, wir können nicht mehr so weiterbauen mit diesen Betonregalen, wie wir es bisher gemacht haben. Und so ein Denken bräuchte es eigentlich heute auch wieder.
Die mutige Architektur, die wir brauchen, ist also eine, die auf jeden Fall gesellschaftliche und soziale Fragen mitdenkt und auch beantwortet. Der Architekt und Architekturkritiker Niklas Mark war das. Zu Mut in der Architektur. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.